Deutschlandfunk Nova.
Manchmal ist der Ort, der einen auf der Welt so richtig glücklich macht, gar nicht besonders groß. Bei Katharina zum Beispiel lässt er sich sogar zusammenrollen und auf dem Rücken mitnehmen. Katharina Seeger ist seit 10 Jahren Yogalehrerin und unterrichtet auch Atemtechniken. Und ansonsten arbeitet sie auch noch in der Digitalwirtschaft. Ich habe mit ihr über den Ort gesprochen, der für sie wirklich so das Glück bedeutet, ihre Yogamatte. Katharina, in meiner Vorstellung, da ist es so, dass man als Yogalehrerin morgens aufsteht und dann direkt auf die Matte geht. Ist das so?
Nö.
Schade.
Also ich träume immer noch davon. Zu Pandemie- und Lockdown-Zeiten, das war die einzige Zeit, wo ich das hinbekommen habe, regelmäßig. Aber ich habe auch in der Zeit ein Kind bekommen und seitdem bestimmt der eigentlich den Morgen.
Da ist noch nicht so viel Zeit dafür, ne?
Ja.
Wo ist denn deine Matte? Also hast du die irgendwo zusammengerollt bei dir zu Hause oder ist die in einem Yoga-Studio oder hast du da einen eigenen Raum für oder wie organisierst du das sozusagen?
Also meine Matte steht zusammengerollt im Schlafzimmer, weil das auch der Ort ist, wo ich zu Hause am meisten übe und auch meine Klassen vorbereite.
Mhm. Gab es denn für dich auf dieser ganzen Yoga-Reise irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, das tut mir total gut, das ist meins?
Mhm. Ja, also ich bin nach dem Studium direkt nach Berlin gegangen für meinen ersten richtigen Job. Da bin ich auch sehr lange geblieben und habe dort eigentlich diverse Sachen ausprobiert und bin dann durch eine neue Freundin dort im Jivamukti-Yoga-Studio gelandet und bin dann dort hängen geblieben und habe mich eigentlich so schockverliebt und habe dann auch da in dieser Methode meine Ausbildung gemacht.
Mhm. Ich habe mich gefragt, was dich dann dazu gebracht hat. Also Jivamukti wollen wir gleich nochmal ein bisschen länger erklären, was das ist. Aber ich habe mich auch gefragt, was dich dann dazu gebracht hat, diesen Step zu machen, Yoga-Lehrerin zu werden und dann sogar noch die Atemausbildung da drauf zu setzen. Also du hast ja vorher was ganz anderes gemacht, ne?
Ja, nee, genau. Also ich habe immer viel Zeit auch mit, ich sag mal so, meinem Büro- oder Karrierejob verbracht, so in der Digitalwirtschaft, würde ich das jetzt mal kurz zusammenfassen. Und ich habe einfach im Yoga, in meiner eigenen Yoga-Praxis gemerkt, wie sehr mich das eigentlich zu mir zurückholt. Also so vom Kopf in den Körper. Und habe dann durch diese körperliche Praxis auch den spirituellen Teil oder auch den philosophischen Teil von Yoga kennengelernt und fand das einfach mega spannend und wollte darüber mehr wissen. Das heißt also, in erster Linie hat meine Neugier mich dazu gebracht, auch die Ausbildung zu machen.
Die hast du ja dann bei Jivamukti gemacht. Das ist ein Yoga-Stil, der von 2 US-Amerikanern so in den 80ern erfunden wurde. Kannst du mal beschreiben, was das ausmacht?
Also die Definition von den beiden GründerInnen, Sharon und David, ist, dass Jivamukti-Yoga der Weg zur Erleuchtung, Erleuchtung ist immer so ein großes Wort, oder auch der Weg zur Befreiung durch Mitgefühl für alle Lebewesen ist. Und Jivamukti hat so 5 Pfeiler, wie sie es nennen. Und das erste ist Ahimsa, das ist Sanskrit für Gewaltlosigkeit, was sich natürlich auch übersetzen lässt in Mitgefühl für alle Lebewesen. Dann ist Bhakti ein weiterer Pfeiler, also Hingabe. Dann gibt es noch Dhyana, Meditation. Shastra, das ist der Bezug zu den Schriften. Und der 5. Pfeiler ist Nada, Klang. Daran hörst du auch, ich habe ja auch schon gesagt, Musik muss immer dabei sein bei der Yoga-Praxis und das hat im Jivamukti auf der einen Seite durch Playlists und auch aktuelle Musik seine Verortung, aber eben auch dadurch, dass wir ganz häufig zum Anfang der Klasse zum Beispiel gemeinsam chanten.
Das heißt also sowas singen, ne? Also ihr singt so kurze Sequenzen, ne? Die man auch immer wieder wiederholt. So.
Genau, ja. Also wir singen Mantra, könnte man sagen, so in Ruf und Antwort.
Katharina, du hast eben schon gesagt, dass so eine Jivamukti-Stunde oft mit Mantra-Singen beginnt. Wie sieht denn dann so eine typische Stunde aus? Also ist das so, dass man sich da viel bewegt oder eher wenig?
Genau, also ich würde sagen, jede Klasse startet eigentlich mit Om und in den meisten Fällen wird dann ein Mantra gesungen. Dann die meisten Lehrenden in dieser Methode ordnen das dann auch noch ein und geben Kontext auch zu der Philosophie oder setzen auch ein Thema für die Klasse. Und die körperliche Praxis ist ziemlich dynamisch, würde ich sagen. Also ist begleitet von, so wie die Playlist eben ausgewählt ist. Bei mir ist da gerne auch ein bisschen Elektro mit dabei oder hier und da auch mal ein Popsong. Und es ist eine Sequenz oder auch eine Praxis, die körperlich fordernd ist und manchmal auch schweißtreibend. Und dann aber am Ende auch genügend Zeit gibt, um die Entspannung wirklich ausklingen zu lassen.
Die Die Ausbildung zum Jivamukti-Lehrer oder zur Jivamukti-Lehrerin, die kann man ja tatsächlich nicht überall machen. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, sondern das geht nur in Indien oder man kann die Hybrid machen. Und da muss man aber sogar empfohlen werden. Also das ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und es ist auch relativ teuer. Also ich habe geschaut, dass der Kurs in Indien mehr als 6.000 Euro umgerechnet kostet. Das klingt schon ein bisschen exklusiv auch.
Mhm. Auf jeden Fall ist die Jivamukti-Ausbildung eine der teureren Ausbildungen. Und zugleich kann ich auch nach 10 Jahren in dieser lehrenden Yoga-Bubble sagen, dass es wirklich auch eine super fundierte Ausbildung ist. Und ich würde die nach wie vor auch anderen sehr ans Herz legen. Und einer der Gründe dafür ist, dass es auch immer global organisiert ist, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Also man kann das nicht mehrmals im Jahr machen, sondern meistens gibt es eine 300 Stunden Grundausbildung, die an einem Ort stattfindet und dann eben die Möglichkeit, das Hybrid zu machen. Und das liegt daran, dass das einfach von Jivamukti, der Organisation, sehr gut und fundiert organisiert ist, dass wirklich auch die erfahrensten Lehrenden dafür bereitstehen. Und in anderen Yoga-Ausbildungen ist die Grundausbildung meistens 200 Stunden und in der Jivamukti-Methode sind es 300 Stunden, die kompakt am Stück auch absolviert werden. Das heißt, man taucht wirklich über 4 Wochen so richtig tief ein und hat Zeit, sich nur darauf zu konzentrieren in der Zeit.
Und was hat dir daran so gefallen letzten Endes? Also warum hat dich das so gecatcht, sage ich mal?
Also mich hat auf jeden Fall die Asana-Praxis zuerst gecatcht. Asana bedeutet Haltung oder Sitz oder auch Verbindung zur Erde und ist die Asana-Praxis so die körperliche Praxis, das, was in unserer westlichen Welt auch so im Mainstream in erster Linie angekommen ist. Und ich glaube, was mich so darin festgehalten hat und immer noch festhält, ist so diese Ganzheitlichkeit. Also ja, es hat einen ganz starken Bewegungsanteil und zusätzlich eben auch ein wichtiger Aspekt der Meditation, des Chantens, auch dass die Tradition darin immer wieder einen Ort findet und die Referenzen eben auch zur Yoga-Philosophie, die heute ehrlich gesagt immer noch sehr wertvoll und inspirierend ist für die wilden Zeiten, in der wir heute unterwegs sind.
Hat sich das vielleicht bei dir auch so ein bisschen entwickelt, wirklich? So hört sich das jetzt an, über den Zugang, über die Bewegung und dann hin zu diesen mehr, ich sag mal, spirituellen oder philosophischen Teilen, Anteilen vom Yoga?
Ja, absolut. Und um ein konkretes Beispiel zu geben, also als Schülerin, die ich natürlich heute immer noch bin, aber bevor ich diesen Sitz der Lehrerin eingenommen habe, ich habe das zwar geliebt, in den Klassen mitzuchanten und als es dann aber darum ging, selber das erste Mal vorne zu sitzen und das Harmonium zu spielen und vorzusingen, ich habe jahrelang immer nur ein Mantra gesungen, weil ich immer gedacht habe, so nee, das kann ich nicht, ich kann nicht singen. Und das hat sich um 180 Grad gedreht, dass es mir gar nicht mehr darum geht, ob ich das gut kann oder nicht, sondern dass es auch ein Teil meiner persönlichen Yoga-Praxis ist.
Harmonium ist so ein Instrument, ne? Wie so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so ein Akkordeon oder so, wenn man es noch nie gesehen hat.
Ja, genau,
ne?
Das steht auf dem Boden und mit einer Hand pumpt man Luft rein und mit der anderen Hand spielt man Tasten, die ähnlich sind wie beim Klavier.
Und so klingt übrigens ein Harmonium. Hast du eigentlich einen Lieblingsteil der Yogastunde? Also wenn du selbst unterrichtest, also zum Beispiel das Singen oder die Meditation oder der Bewegungsanteil?
Nee, mir gefällt, dass es so abwechslungsreich ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich in Jivamukti mich so zu Hause fühle. Und das merke ich auch immer in der Vorbereitung, dass ich natürlich mir überlege, so was ist der Fokus? Es könnte eine bestimmte Haltung sein, es könnte aber auch ein Fokus auf eine Körperregion sein oder ein spiritueller Fokus, ein Thema. Dann die Sequenz zu konzipieren, dann auszuwählen, welches Mantra dazu passt und auch, was ich dazu sage, um das einzuordnen, so dieses, ja, die Playlist dazu, so das ganze Paket ist definitiv für mich auch ein kreatives Outlet. Und wenn ich das dann im Yoga-Raum einbringen kann, ist eigentlich das Tollste am Unterrichten immer so dieses Vorher-Nachher. Also die häufig wuselige Energie, wenn alle in den Yoga-Raum kommen und sich ihre Plätze suchen und quatschen, noch am Handy sind. Und dann eben die Energie nach der Stunde, auch der Unterschied in den Gesichtern und die meistens sehr geerdete und deutlich ruhigere Energie nach der Praxis. Das ist was mich immer wieder auch aufs Neue fasziniert.
Schön. Das klingt aber auch nach viel Arbeit, ne? Also du musst diese Stunden ja vorbereiten und nachbereiten. Wie viel Zeit brauchst du da ungefähr für?
Schwer zu sagen, denn diese Konzeptionsphase ist auf jeden Fall auch was, was mir Freude macht und wo ich nicht auf die Uhr gucke. Mhm. Und das ist auch was, was sich über Zeit hat verändert, dass nach 10 Jahren es mir leichter fällt, Dinge auch intuitiv anzugehen, was nicht heißt, dass ich nicht vorbereite. Also je besser die Vorbereitung ist, desto besser kann man improvisieren. Das gilt im Yoga-Unterricht, das gilt in der Workshop-Moderation, in vielen Lebensbereichen, glaube ich. Aber wenn ich zum Beispiel einen Yoga-Workshop konzipiere, dann geht, ja, ich würde sagen, 3-mal so viel Zeit in die Vorbereitung, wie die tatsächliche Workshop dauert dann. Jetzt so aus dem Bauch heraus.
Jetzt ist es bei dir so, dass du auch noch andere Sachen machst, außer reine Yoga-Stunden zu unterrichten. Ne? Also alleine davon, vom Yoga unterrichten, kann man wahrscheinlich nicht so gut leben, oder?
Ich habe mich klar dagegen entschieden, nur vom Yoga unterrichten zu leben. Das geht. Ich habe einige Kolleginnen, die ich jetzt im Kopf habe, sind alles Ladies, die das machen. Es ist allerdings so, dass es wirklich ein Hustle ist. Also sehr, sehr viel Arbeit. Die meisten Yoga-Lehrenden machen das freiberuflich auf Honorarbasis, entweder einen Fixpreis oder abhängig von der teilnehmenden Anzahl. Und ich sag mal so, nur durch das Unterrichten in Studios ist es wirklich ein hart verdientes Brot. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit auszubilden nach einigen Jahren, das ist eine sehr hilfreiche Zusatzeinkunft, sage ich mal. Und natürlich auch noch eine andere Art, tiefer einzusteigen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Retreats anzubieten, was aber unfassbar viel Aufwand ist, auch wo man selber als die Person, die es organisiert, auch mit ins Risiko geht. Und deswegen war für mich immer klar, ich behalte noch meinen anderen Zweig, der mir auch sehr viel Freude macht und wo ich mich auch total zu Hause fühle. Und Yoga und mittlerweile auch Atmen ist eine Ergänzung dazu.
Du hast ja vor 3 Jahren dann die Ausbildung zum Atemcoach gemacht. Wie bist denn du dazu gekommen?
Mhm. Genau, also ich habe mich für Atmung so begeistert durch meine Erfahrung als Teilnehmerin in einem Workshop für transformatives Atmen. Auch aufgrund meiner Yoga-Praxis und Tätigkeit als Divyamukti-Lehrerin, weil das eben eine Praxis ist, also die Yoga-Praxis, die ich unterrichte, die körperlich schon auch sehr herausfordernd ist und eben einfach nicht für alle. Und Atmen ist was, was wir alle machen, ganz unabhängig davon, was unsere Präferenzen sind in der Bewegungspraxis und auch in den allermeisten Fällen unabhängig davon, wie unsere körperlichen Fähigkeiten sind. Und diese Erfahrung hat mich auch einfach sehr bewegt, weil man durch die Form des transformativen Atmens, was eine aktivierende Atemtechnik ist, auch sehr viele innere Prozesse in Bewegung bringen kann.
Was heißt denn aktivierende Atemtechnik?
Eine aktivierende Atemtechnik ist eine Art zu atmen, um den Körper zu energetisieren.
Okay, also dass man mehr Energie kriegt durch den Atem.
Und mit Atmung kann man eben auf der einen Seite aktivierende Atemtechniken üben, um dem Körper mehr Energie zu geben. Und auf der anderen Seite kann man auch beruhigende oder entspannende Atemtechniken üben, um Stress zu senken, um zur Ruhe zu kommen, um auch Panik vielleicht zu vermeiden oder eben auch runterregulieren zu können. Und der Atem gibt uns wirklich so diesen ganzen Blumenstrauß eigentlich an Möglichkeiten, den Körper zu regulieren und den Körper auch anders wahrnehmen zu können.
Sollen wir mal eine Atemübung machen? Hast du eine, die du vielleicht auch Anfängern empfehlen kannst oder die einfach durchzuführen ist?
Mhm, ja. Und das ist eine Atemübung für alle Lebenslagen. Mhm. Und es nennt sich der kohärente Atem. Und der kohärente Atem ist im Wesentlichen gleichmäßiger Ein- und Ausatem, der durch die Nase bestenfalls fließt. Denn die Nase ist zum Atmen, der Mund ist zum Sprechen und zum Essen. Und etwas langsamer als im Normalfall für uns fließt. Und ich leite das meistens auf 4 Atemzüge an, weil das für die meisten Menschen machbar ist. Ist aber ganz wichtig, dass wenn man das übt, dass man selber merkt, okay, es ist länger als sonst, aber ich kann den Atem entspannt fließen lassen. Und im kohärenten Atem sorgen wir dafür, dass Atmung, Herzschlag und Blutdruck wieder kohärent werden. Das heißt, wir helfen dem Körper im Wesentlichen in Balance zu kommen. Und wenn das zu Hause praktiziert wird oder auch bei der Arbeit, das ist was, was sehr unauffällig auch passieren kann, nimmt man dafür am allerbesten einfach eine Sitzposition ein, wo die Hüften über den Knien sind.
Ich mache das jetzt mal so hier auf meinem ergonomischen Redaktionsstuhl. So. Mhm.
Und dann, genau, kann die Wirbelsäule sich schön aufrichten. Und dann kann man auch einmal so zum Checken die Hände an die Rippen legen und einmal ausprobieren, durch die Nase einzuatmen und auszuatmen und überprüfen, dass die Rippen sich bewegen. Das heißt, bei der Einatmung so in die Weite gehen, in die Hände ein bisschen reinpressen und mit der Ausatmung sinken die Hände dann wieder rein. Und wenn das passiert, dann atmet das Zwerchfell auch richtig mit. Das ist der wichtigste Muskel in der Atmung. Und der ist häufig unterbenutzt. Und wenn ich sage tief ein- und ausatmen, dann ist damit gemeint, dass das Zwerchfell auch richtig mitmacht und nicht unbedingt mehr Luft ein- und ausgeatmet wird. Okay, dann kannst du die Hände entweder auf den Rippen lassen oder auf den Oberschenkeln ablegen. Mhm. Den Bauch entspannen lassen, den Kiefer, dann den Blick entweder entspannt vor dich sinken lassen oder die Augen schließen. Dann atmest du jetzt nur noch durch die Nase ein und aus. Und dann beginnen wir mit der Einatmung. 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Ein. 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Ein. 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Und dann einmal nachspüren.
Ich mache die Augen wieder auf.
Und zurückkommen.
Ah, ja, schön. Das fühlt sich auf jeden Fall ruhig an.
Genau, und wenn man
angenehm
das für sich macht, dann kann man eben schauen, so zähle ich auf 4, zähle ich auf 5. Und wenn ihr Lust habt, tiefer in den Atem einzusteigen, dann ist 5 oder 5,5 so eine magische Zahl. Weil wenn man ungefähr auf 5 Takte ein- und ausatmet, hat man 5 Atemzüge in einer Minute. Und da gibt es ganz spannende Studien zu, dass eigentlich in allen spirituellen Praktiken es eine Art der Meditation und eine Art der Atemtechnik gibt, die es zum Ziel hat oder als Nebeneffekt hat, dass der Atem genau so fließt und den Körper eben wieder in Kohärenz bringt. Und wenn der Körper in dieser Art der Kohärenz ist, dann passieren viele tolle Dinge im Körper.
Katharina Seeger, Yoga-Lehrerin und Atemcoach war das. Ganz lieben Dank, dass du uns über deinen Glücksort erzählt hast. Und ich hoffe, ihr habt auch mit uns geatmet und auch ein bisschen Balance gefunden.
Deutschlandfunk Nova.